Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Typfrage, dein Diabetes-Podcast. Ich bin Kim Stoppert, ich habe Typ-2-Diabetes.
Mein Name ist Freddy Schürheck, ich bin Besitzerin eines Typ-1-Diabetes. Und das hier ist tatsächlich schon die letzte Folge dieses Podcasts. Also dieser Staffel, der dritten Staffel.
Ich warte gerade so, weißt du mehr als ich? Schön, dass auch Freddy gerade gesagt hat, sie ist Besitzerin eines Typ 1, so als ob du dir das so zugelegt hast. Da warst du nicht mehr diejenige, dass wir immer so reden über unseren Diabetes, als ob das unsere Handtasche wäre, so Hermes, Gucci.
Ja, das Ding, was wir immer mit uns rumschleppen.
Manchmal ist es ganz schön, manchmal ist es Hermes, manchmal ist es aber auch nur der Discounter.
Ich glaube aber allerdings, während wir uns hier gerade in Diabetes-It-Peace-Gesprächen verwickeln, fragen sich unsere Hörerinnen und Hörer, kommt mal zum Punkt, was heißt das jetzt? Gibt's jetzt nochmal eine neue Staffel? Wann kommt ihr zurück? Wie lange macht ihr Pause? Warum macht ihr eigentlich Pause?
Das geht auch darum, also wir machen das ja hier freiwillig, unentgeltlich, weiß ich nicht, zu unserem Spaß.
Die anderen Podcaster, die werden ja gezwungen. Also ja. Die Tokyo Hotel Twins, die werden bestimmt gezwungen.
Klingt immer sehr gezwungen bei denen.
Ja, gemischtes Hack auch. Ja. Da merkt man auch richtig, die haben alle gar keinen Spaß an den Podcast. Und wir haben ja Spaß daran. Die anderen werden nicht müssen.
Typfrage, dein Podcast, der Podcast mit dem Spaß. So, Spaß wie Diabetes. Also, das Problem will ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben ja hier immer fantastische Gäste. Und diese Gäste muss man anschreiben, man muss Termine mit denen aus, man muss Interviews machen und so. Und dafür brauchen wir einfach immer ein bisschen Zeit. Und deshalb gibt es immer eine Staffel und dann haben wir eine kleine Pause, in der wir uns überlegen, was könnten euch denn für Themen interessieren. Ihr könnt uns ja eure Themenvorschläge immer schicken an Typfrage der Podcast bei Instagram. Und dann bereiten wir euch eine schöne neue Staffel vor. Und die startet dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Oktoberes, richtig?
Genau, das heißt, wir halten einfach mal fest, es liegt an den Gästen, nicht an uns, dass wir eine kleine Pause machen.
Ja, auch an uns und dass wir halt auch noch Geld verdienen müssen, damit wir was essen können für unseren Diabetes.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Und jetzt starten wir aber erstmal in diese fantastische letzte Folge von Staffel 3 und ich muss dir kurz berichten von einem sehr schönen Erlebnis. Wir freuen uns ja immer, von euch Nachrichten zu bekommen, ne? Und wir wissen, dass viele von euch diesen Podcast auch gerne einfach nur hören, weil sie das Gefühl haben, dann bin ich nicht so alleine. Also egal, über was die beiden quatschen, so, die haben sich auch ein Diabetes angeschafft, so wie ich. Wir sind irgendwie eins.
Und diese Woche lief es auch mehr Discounter als Hermes bei denen.
Genau. Ich habe neulich auf einer Veranstaltung eine Hörerin von uns getroffen. Die kam auf mich zu und sagte, ja, Freddy, ich höre immer deinen Podcast. Und ich war so, okay, welchen? Ich mache einfach noch diesen Medienpodcast. Sie so, nee, den mit dem Diabetes, weil sie hat auch seit einem Jahr Diabetes jetzt, Typ 2. Und sagte, es ist manchmal auch echt ein Kampf und sie ist auch manchmal echt fertig und hat keinen Bock drauf und ärgert sich manchmal auch über sich selbst und freut sich dann eben einfach zu hören, Mensch, da gibt's noch andere Menschen da draußen, denen geht's so wie mir. Und ja, da wollte ich nur einmal Danke sagen an alle von euch, die sich bei uns melden und das so teilen, dass sie gerne den Podcast hören und denen wir irgendwie ein bisschen zur Seite stehen können. Und wie gesagt, wir kommen ja bald wieder.
Dann mit den Folgen, die ihr hören möchtet. Wir setzen die Folgen auch um. Also wir haben ja in dieser Staffel zum Beispiel was gemacht zum Thema Diabetes und Pflege. Das ist so ein Vorschlag von euch und den haben wir natürlich gerne umgesetzt. Auch die Folge über Gestationsdiabetes war ein Vorschlag von euch. Haben wir gemacht.
So.
Genau.
Kim, wie sieht's bei dir aus diese Woche? Hattest du ein Diabetes-Highlight? Wir wollen ja jetzt nur positiv sein. Mein Highlight war diese wunderschöne Begegnung.
Ach so, die Begegnung, also ich hatte sehr viele Arzttermine, ich muss ja schwanger, ne? Ich muss ja ständig zum Arzt und aber dafür gab es dieser Woche wieder süße Baby-Ultraschallbilder und alles gut soweit, alles gut.
Guck.
Aber ansonsten werden meine Listen immer länger, was ich ungehemmt nach der Schwangerschaft essen darf.
Ach, machst du eine Liste? Ach, das ist ja geil. Was steht da drauf?
Das letzte Mal habe ich das ja auch gemacht. Mhm. Dann habe ich es im Wochenbett ein bisschen übertrieben. Diesmal werde ich aber auch die ersten paar Wochen ein bisschen schlemmen. Das Gute bei Typ-2-Diabetes ist ja, man muss daher jetzt eigentlich gar nicht so viel spritzen. Das mache ich ja jetzt alles nur wegen des Babys sehr viel. Und warte mal, ich habe mir tatsächlich
eine Liste, die führe ich auch immer.
Also natürlich so das üblich, du darfst natürlich auch, wenn du nicht Diabetes hast, in der Schwangerschaft nicht sowas essen wie Schimmelkäse, so Brie und so. Da habe ich Bock. Aber man, das ist eine richtig geile Käseplatte. Oh, und dann natürlich mit so einem schönen Baguette und so ein bisschen so.
Guck mal, als ich letztes Mal bei dir war in Augsburg, das war ja noch vor der Schwangerschaft, haben wir ja auch geile Käseplatte gemacht. Ja, pass auf, wenn das Baby da ist, komme ich vorbei, machen wir wieder Käseplatte.
Oh, yeah.
Das war wirklich toll. Da hatte Kim so unterschiedliche Käses da, irgendwie von so einem Käsehersteller geholt.
Genau,
in so einer
das
Box.
War, wenn und ihr noch ein Geschenk Käse braucht, jetzt schon für Weihnachten. Wenn ihr jetzt schon ein Geschenk braucht für Weihnachten, ist das ein Tipp. Es gibt Käsemanufakturen, die bieten tatsächlich so Käseabos an. Da sind dann immer so 3 bis 5 Käse, je nachdem, was für eine Größe des Abos ihr nimmt. Und das ist ein gutes, also für, wenn ihr auch mal Eltern habt, so, ne, wo ihr denkt, was schenke ich Mama und Papa? Dann legt ihr einfach zusammen mit euren Geschwistern und dann gibt's halt 3 Monate lang Käseabo.
Ja, und das Witzige war ja, dass bei dem Käse dann noch immer so pro Käse so ein Zettelchen dabei lag, was dieser Käse eigentlich aussagt. So, der ist so blumig im aromatischen Nachgang und sowas stand dann da alles drin, als wären das so Weine oder so. Und wir hatten ja auch ein bisschen Alkohol während des Käseabends, deswegen war irgendwann schmeckt da alles gleich. Aber der Wille war da. Okay, also Käse steht auf dem Zettel. Was steht noch auf dem Zettel?
Ein richtig fettes Croissant mit Nutella und Frischkäse.
Geil.
So, und natürlich, aber das ist, glaube ich, bei jedem, der es gerne isst, in der Schwangerschaft so richtig gutes Sushi. Ich esse gerne richtig gutes Sushi und man darf halt keinen rohen Fisch essen in der Schwangerschaft. Genauso wie du dann keinen Thunfisch essen darfst, so. Weil das ist so schadstoffbelastend, so, das will ich auf jeden Fall. Dann so ein Hefezopf oder ein Milchbrötchen mit so Fettbutter drauf.
Oh, Hefezopf ist
geil.
Ey, sag mal, glaubst du eigentlich, ist es eine gute Idee, dass wir uns da gerade gedanklich so in dieses Dirty Food reinsteigern? Oder ist das nicht eher so, ich denke gerade so ans Dschungelcamp, da gibt's immer diesen einen Kandidaten, der sich ausmalt, was er alles isst, wenn es nicht mehr Reis mit Bohnen gibt. Und dann gibt's immer die anderen, die sagen, nein, steiger dich da nicht rein, das macht's jetzt nur schlimmer. Wir dürfen nicht an anderes Essen denken. Ja, welcher Dschungelcamp-Kandidat sind wir?
Ich glaube, ich bin der sich da reinsteigert.
Merkt man ja gar nicht.
Ja. Und natürlich so eine komplette Pfanne fette Bratkartoffeln. Die gehen zwar jetzt auch in der Schwangerschaft, aber man muss immer vorher rechnen. Und ganz ehrlich, ich bin so ein Kartoffelmensch, der eine Stunde lang am Tisch sitzt und solange der Topf mit der Kartoffel noch da steht, greife ich zwischendurch auch einfach mal rein und esse dann nochmal so eine halbkalte. Und dann mache ich mal Bratkartoffeln auch.
Richtig
und,
schön fett.
Das kann ich halt momentan irgendwie nicht so richtig absehen. Und deshalb will ich einfach ungehemmt über Stunden lang Bratkartoffeln essen.
Leute, ich sag, wie es ist. Ich nehme meine Aussage von vor 10 Minuten, dass wir mit diesem Podcast wiederkommen nach der Staffelpause zurück. Ich glaube nicht, Kim wird demnächst keine Zeit mehr haben zum Podcast aufzeichnen, weil sie am Essen ist. Man muss die Liste abarbeiten.
Nach der aktuellen Pause bin ich ja noch schwanger. Also da kann ich noch nicht so ungehemmt essen. Aber danach. Das letzte Mal habe ich mir tatsächlich so eine richtig fette Süßigkeitenkiste bestellt, ne? Was ja, also Lakritz darfst du ja zum Beispiel auch in der Schwangerschaft nicht essen.
Darf man nicht.
Darf man nicht, weil dieses Süßholzding, da ist irgendein Stoff drin, den darfst du nicht nur in geringen Mengen essen, sonst schlecht. Ach, aber ich habe natürlich auch schon mal mit meinem Mann darüber gesprochen. Das sind natürlich alles deutsche Vorgaben. Also sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass eine Französin auf ihren Schimmelkäse verzichtet.
Wir wollen das aber jetzt nicht. Wir wollen, also Kim, aber trotzdem, wir halten uns
hier. Und ich weiß auch, dass in Japan gewisse Sorten Sushi als Spezialität in der Schwangerschaft gelten. Das weiß ich auch alles. Aber ich halte mich da erstmal da drum.
Trotzdem, nochmal kurz der Warnhinweis hier. Ja. Wir sind kein medizinisches oder ernährungstechnisches Fachpersonal. Wir reden nur aus unseren Erfahrungen oder darüber, was Kim im Internet gelesen hat. Wir kennen uns nicht wirklich aus. Also bitte keine Tipps von uns irgendwie annehmen oder denken, ach Mensch, wir sind die Identifikationsfläche, sagen wir es mal so. Wir erzählen aus dem, was wir erlebt haben. Und wenn ihr Dinge für euch da wirklich mitnehmen wollt, für euer Diabetesmanagement, dann sprecht nochmal vorher mit eurem echten medizinischen Fachpersonal. So, nachdem wir jetzt hier das ganze Menü der nächsten Monate nach der Schwangerschaft der Kim Stoppert durchgespielt haben, gucken wir jetzt auf ein sehr ernstes Thema. Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Das wird ein Thema sein, wo viele von euch sagen werden, müssen wir da drüber reden? Müssen wir mal drüber reden. Ist nämlich wichtig. Und wir machen das aber natürlich trotzdem in unserer charmant verpeilten Art. Nenne ich es mal einfach so. Wir sprechen über Diabetes und Spätfolgen. Also noch sind viele von uns zumindest jung. In meinem Kopf bin ich ja auch immer noch 18. Kim wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber was ist mit uns, wenn wir dann 50, 60, 70 Jahre schon unseren Diabetes irgendwie uns zugelegt haben? Was macht das Ganze mit uns? Da gucken wir heute mal drauf.
Sollen wir wir haben mal eine Folge gemacht, wo wir von oben nach unten angegangen sind quasi. Im Körper, wollen wir es heute auch machen oder wollen wir das quasi in vier Bereiche unterteilen? Ich habe auch vier Bereiche für dich. Was passiert?
Lass uns
kann.
Vielleicht von oben bis unten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann fangen wir oben an, mit dem Kopf.
Genau, mit dem Kopf. Also es gibt Studien, die sagen, dass Menschen mit Diabetes demenzkrank werden können. Und zwar häufiger als ihre Altersgenossen sozusagen. Und dass das mit auch was mit deinem Gehirn macht. Ihr wisst ja, eine Folge von Diabetes ist, dass Nerven und Blutgefäße sozusagen verkalten. Ja, durch den Zucker, der da ungenutzt durchfließt. Und das kann was mit eurem Gehirn machen. Nämlich zum Beispiel Demenz.
So, und was man wiederum aber machen kann, um so zumindest zu versuchen, so ein bisschen gegenzusteuern, ist... Deswegen ist gut, dass du direkt mit der Demenz um die Ecke kommst, weil dazu habe ich in meiner neuen Lieblingslektüre Diabetes-Ratgeber. Das ist der Diabetes-Ratgeber von der Apothekenumschau. Den gibt's für Umme, wenn ihr euren Insulin-Stuff oder euer Metformin kauft in der Apotheke. Da habe ich gelesen, dass es jetzt eine Studie gab aus der Schweiz mit 132 Rentnerinnen und Rentnern zwischen 62 und 78. Die haben 6 Monate Klavier- und Musiktraining bekommen. Und es hat sich gezeigt, dass ihre Gehirnleistung dadurch tatsächlich gewachsen ist. Und deswegen rät jetzt hier der Diabetes-Ratgeber, dass wir Menschen mit Diabetes tatsächlich auch im höheren Alter noch anfangen, uns zumindest, also zum Beispiel musikalisch fortzubilden, weil das Gehirn jung hält und das dazu führt, dass unser Demenzrisiko sinken könnte. Gut, oder? Also wir lernen, Kim, wir können uns jetzt schon verabreden, wenn wir jetzt 18 sind, dann in 50 Jahren oder so, treffen wir uns und machen zusammen einen Schlagzeugkurs.
Ja, wir trommeln zusammen.
Finde ich gut. Das klingt bei uns.
Und machen wir einen Instagram-Kanal auch noch auf. Verlinken wir euch bei Typfrage der Podcast.
Dann ist schon Virtual Reality. Dann hört ihr auch nicht mehr nur Podcast, sondern dann sitzen wir neben euch auf der Couch.
Dann gehen wir mal weiter vom Kopf auf die Augen. Mhm. Da brauchen wir gar nicht so viel sagen. Ihr könnt einfach in die letzte Folge reinhören, in die vorletzte Folge. Da haben wir nämlich mit der fantastischen Anne Heger über Augenerkrankungen gesprochen. Bei ihr ist es nämlich so, dass sie da schon Folgeerkrankungen hat. Sie hat uns ein bisschen erzählt, was das genau für sie heißt. Und was da genau mit ihrem Auge passiert. Wir haben auch mit Dr. Christian Krüger aus Köln gesprochen, was es da für Augenerkrankungen gibt. Also immer schön zur Vorsorgeuntersuchung gehen und die vorletzte Folge hören.
Genau. Dann machen wir weiter. Ich habe hier noch Thema Haut. Das heißt, also im Prinzip, da können wir jetzt ja, also ist ja alles, ne? Mhm. Von oben bis unten überall Haut. Hautprobleme sind tatsächlich sehr häufig bei Menschen mit Diabetes. Ein hoher Blutzuckerspiegel führt bei etwa einem Drittel von uns, also von uns Menschen mit Diabetes, zu Hautproblemen. Bedeutet schlechte Wundheilung zum Beispiel, dann Pilze, ne? Es juckt und es brennt, zum Beispiel untenrum, gerade bei Frauen. Das ist ja auch oft dann so ein Punkt, wo man merkt, okay, ich habe da irgendwie jemand zum Hautarzt und dann merkt der Hautarzt nämlich, ach, sie haben eigentlich Diabetes übrigens. So, warum Hautprobleme? Ja, Nervenschäden, Schaden an den Blutgefäßen, Haut wird nicht mehr so gut durchblutet und so weiter. Und auch da habe ich im Diabetes-Ratgeber der Apothekenumschau was Gutes gelesen, nämlich ein Zitat von Dr. Iris Dötsch, die ist Diabetologin aus Berlin, die sagt, je besser der Blutzucker eingestellt ist, desto besser geht es der Haut. Und das sagt ja zum Beispiel auch die Caro, die bei Instagram sehr aktiv ist als Typ-2erin, als Sweet Caramel Type 2. Die hat uns erzählt, dass sie eine Folgeerkrankung vom Diabetes hat und durch die Folgeerkrankung erst gemerkt hat, dass sie überhaupt Diabetes hat.
Tatsächlich hatte ich ja eher so einen Zufallsbefund. Ich hatte ein halbes Jahr zuvor rote Flecken an den Unterschenkeln entwickelt gehabt, die einfach auch sehr hartnäckig geblieben sind. Und der Anfang war eigentlich, dass ich eigentlich sehr viele Besuche beim Hautarzt hatte, wo wir dann Probenentnahmen gemacht haben, verschiedene Salben ausprobiert haben. Nichts hatte geholfen. Irgendwann meinte dann meine Freundin von mir, ach, geh doch mal zum Hausarzt und lass mal ein Blutbild erstellen, um zu schauen, was es ist. Vielleicht ist es auch einfach etwas, was man nicht sieht. Und gesagt, getan. Und ja, am Ende bin ich dann mit einer Typ-2-Diabetes-Diagnose herausgekommen.
Bis auf die Flecken, hattest du irgendwelche anderen Anzeichen, so Schwindel oder Müdigkeit?
Gar nichts. Gar nichts, auch kein starker Harndrang oder großer Durst. Also ich hatte gar keine Anzeichen für. Ich erinnere mich auch noch, als irgendwann mal, da stand schon eine Info von der Praxis und dann kam der Hautarzt nochmal raus und meinte so zu mir, kann das sein, dass Sie einen Diabetes haben? Und ich habe, also das war so jenseits von Gut und Böse, diese Aussage. Ich habe das gar nicht so geglaubt und dachte, also das ist sowas von weit hergegriffen, das kann nicht sein. Und ja, lustig, dass das dann aber da auch gewesen ist. Also er hat so richtig eigentlich total ins Schwarze mit seiner Diagnose getroffen und zu dem Zeitpunkt wollte ich es aber einfach noch nicht wahrhaben, beziehungsweise das war etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte.
Die roten Flecken jetzt an deinen Beinen, das hältst du ja auch teilweise bei deinem Insta-Account dann immer bildlich fest, dass du sagst, oh, guck mal Leute, momentan zuckertechnisch bin ich nicht so gut eingestellt, jetzt sind die Flecken wieder mehr genommen, mehr geworden. Jetzt gerade ist mein HbA1c wieder besser, jetzt sind die Flecken wieder weniger geworden. Nimm mal alle mit, die das nicht so kennen. Was sind das genau für Flecken und wieso ist auch das eine Folgeerscheinung von Diabetes? Man nennt das ja Necrobiosis lipoidica, habe ich gelernt.
Genau. Also das ist eine sehr seltene Hauterkrankungsform, die irgendwie nur rund 1% aller Menschen mit Diabetes bekommen und die auch tatsächlich eher, also ausschließlich beim Diabetes auftritt. Daher, dass es halt so wenige betrifft, gibt es da noch nicht so wirklich Behandlungsansätze. Es ist eher so ein bisschen ein Rumprobieren in der Hoffnung, dass halt was wirkt und hilft. Und es fängt eigentlich an, dass es wirklich sehr kleine rote Flecken sind, kaum zu vergleichen mit blauen Flecken. Und mit der Zeit werden die immer größer und dunkler und weiten sich auf. Und je nachdem, wie stabil die Haut ist, können die halt dann auch irgendwann aufreißen und tun sehr, sehr schlecht nur noch verheilen. Da gibt es wirklich sehr, sehr gruselige Bilder zu. Also wer mal eine strenge Diät durchführen möchte, sollte sich so ein Bild mal vorm Essen angucken.
Oder alternativ checkt ihr ihren schön motivierenden Content, nämlich Sweet Caramel Type 2, so heißt Caro bei Insta, und sie hat immer Motivationsbooster für alle Typ 2er am Start. Und nachdem wir bei der Haut waren, hast du noch was zum Thema Haut?
Nee, bei Haut bin ich durch. Ah doch, ich habe noch einen Tipp, habe ich auch noch in der Apothekenumschau gelesen, dass es für uns Diabetiker besser ist, kurz und lauwarm zu duschen. Und sich hinterher schön eincremen, aber feuchtigkeitsspendend eincremen und nicht fettig. Das ist besser, als wenn wir heiß und lang duschen. Ja. So, da könnt ihr alle mal drüber nachdenken. Denkt an uns, wenn ihr ab jetzt unter der Dusche steht.
Dann bin ich im Zuge dieser Recherche auf einen Aspekt gekommen, den ich selbst gar nicht so im Blick hatte. Das waren nämlich, sind nämlich die Zähne. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wenn man Diabetes und hohe Zuckerwerte hat, dass die Schleimhäute untenrum austrocknen können. Aber nicht nur eure Schleimhäute untenrum können austrocknen, nein, eure Mundschleimhaut kann auch austrocknen. Das ist blöd, weil Speichel, die Freddy, die schiebt gerade schon ihre Zunge von rechts nach links durch den Mund. Speichel ist eigentlich was richtig Gutes.
Ja, ich schicke gerade.
Speichel sorgt dafür, dass die Bakterien, die sich auf euren Zähnen setzen, ein bisschen im Fluss sind und nicht zu lange auf euren Zähnen halt rumgeistern. Ja, also der Speichel, der schiebt die immer von rechts nach links und ihr schluckt ja auch die Bakterien dann runter mit dem Speichel. Das ist super. Habt ihr aber zu wenig Speichel und euer Mund ist zu trocken, dann führt das zum erstens dazu sehr unangenehm Mundgeruch, weil halt die Bakterien schön gären können in eurem Mund. Zweitens, sie greifen euer Zahnschmerz, euer Zahnfleisch an. Da sagt ihr aber, naja, aber ich putze mir doch regelmäßig die Zähne. Richtig. Aber benutzt ihr auch Zahnseide und Dentalzwischenborsten? So, da fängt es nämlich an. Denn diese Bakterien sammeln sich dann auch in eurem Zahnfleisch, in den Zahnfleischtaschen und das führt tatsächlich bei Diabetikern häufig dazu, dass die Zähne sich dann ablösen im Alter und dass
Ach,
man dann so
krass.
Zahnfleischentzündungen hat. Ja, daher immer auch gut, auch zum Zahnarzt gehen, regelmäßig, wichtig. Und
Ja, das heißt, auch wenn ihr jetzt Zähne putzt, werdet ihr an uns denken.
Und ich kriege zum Beispiel, ich kriege Zahnbehandlung in der Schwangerschaft, darf ich das einmal einreichen? Ich habe so ein bestimmtes Budget. Bei Sachen, die die Krankenkasse nicht bezahlt, darf ich die in der Schwangerschaft trotzdem einreichen und bezahlt die das. Und ich habe mir jetzt letztens diese Wellnessbehandlung für die Zähne gegönnt und war bei einer professionellen Zahnreinigung, reiche das jetzt ein und kriege das einfach
Oh
bezahlt.
Mann, Kim,
Ich
ey.
finde, dieses Gefühl ist danach auch so geil, wenn man so über die Zähne geht und denkt so, oh, meine Zähne sind so geil sauber.
Ich bin gerade schon wieder gedanklich total abgeschweift und merke schon wieder, ich gucke einfach zu viel Fernsehen. Du sagst das Wort Budget und ich denke automatisch an Shopping Queen und stelle mir vor, Kim hat 9 Monate Zeit, sie hat 8 verschiedene Arzttermine, die sie wahrnehmen muss. Und sie hat dafür ein Budget von. So, aber
Stimmt.
auf jeden Fall kriegst du von mir 10 Punkte. Liebgemeinte 10 Punkte.
Danke.
Okay, gehen wir ein bisschen weiter runter am Körper. Was ist eigentlich so mit Rücken und so? Hat das irgendwas mit unserem Diabetes zu tun? Und wenn ja, wie? Wir haben mal mit Anja Rennfort gesprochen, Physiotherapeutin und Weltmeisterin im Kickboxen. Ihr kennt sie auch schon hier aus dem Podcast. Und sie als Physiotherapeutin, hat sie auch Patientinnen und Patienten, die Diabetes haben und die Folgeerkrankungen haben?
Also tatsächlich habe ich auch den oder die ein oder andere Typ-1-Diabetikerin mal in Behandlung. Und ja, das ist schon selten, aber das ist immer cool, weil man sich da eben, ja, so wie wir jetzt einfach gut austauschen kann. Ne? Und ja, es sind doch einige Patienten, die dann mir das natürlich mitteilen, dass sie Diabetes haben, dass sie schlimm Zucker haben und so, ne? ja, Folgeschäden teilweise, aber da spielen ja dann oft auch noch so andere Risikofaktoren eine Rolle mit, ne? Also leider wird da so, das, ja, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, ich glaube, die Faktenlage ist ja auch eigentlich so, dass es dann oft Patienten sind, die auch übergewichtig sind, die Bluthochdruck haben, die von der Lebensweise auch gar kein Interesse haben, sich regelmäßiger zu bewegen. Und zu mir kommen sie dann vielleicht, weil jetzt auch noch der Rücken wehtut oder so. Ne? Mhm. Und das ist dann so eine ganze Kette, was da nicht so optimal läuft. Und ja, die sehe ich schon. Dafür gibt es auch einfach sehr viele davon.
So, und ob Anja es jetzt schafft, diese Patientinnen und Patienten vor allem in Sachen Bewegung irgendwie zu motivieren? Haben wir sie auch mal gefragt.
Also das ist sehr unterschiedlich. Tatsächlich schafft man es, manche zu motivieren, was die Schmerz, ich sage jetzt mal, wir gehen von einem Patienten aus, der kommt zu uns in die Praxis wegen Rückenschmerzen. Und wenn er dann nach 1, 2, 3 Behandlungen merkt, oh ja, es ist ein bisschen besser. Und er bekommt dann so 1, 2 effektive Übungen. Und wenn er die wirklich macht, dann ist das Beste, wenn er merkt, dass es ihm besser geht. Ihm oder ihr, ne? Und dass er schon so ein kleiner Erfolg ist. Und ich glaube, das ist immer die größte Motivation. Und dann zu sagen, also und dann auch weiter zu motivieren, ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Es ist aber schwierig, so jemanden dann komplett rauszuholen und zu sagen, so Ernährung und dies und das und das. Und ja, so oder es ist schwierig. Wir sind natürlich zeitlich auch echt gut getaktet, ne? Und wenn es jetzt so läuft, dass der vielleicht einmal eine Verordnung bekommt, dann sehe ich den 6x20 Minuten und kann den dann nicht zum Lebenswandel motivieren, ne? Aber vielleicht schafft man es dann doch, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, ein bisschen, ne? Manchmal sind das aber auch schon dann Leute, die da 10, 20 Jahre mit zu tun haben. Und die haben da genau ihr Bild davon und wollen auch gar nichts anderes hören. Die nehmen ihre Tablette und dann haben sie doch gute Werte. Und dann ist das für die auch erledigt, ne?
So, Kimi, gehen wir mal weiter am Körper entlang. Wo sind wir jetzt?
Also etwas, was wir gleich wahrscheinlich noch sagen müssen, deshalb sage ich noch kurz. Auch eure Hände können ein Taubheitsgefühl entwickeln. Aber das am häufigsten in den Füßen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Genau.
Dann haben wir Herz und Herzgefäße. Genauso wie Nerven und Blut in eurem Körper überall verstopfen können, ist natürlich das Herz besonders betroffen. Vor allen Dingen, wenn ihr dann vielleicht auch noch so das Laster des Rauchens habt oder generell aus einer Familie kommt, in dem halt Herz-Kreislauf-Erkrankungen gang und gäbe sind oder ihr vielleicht zu hohen Blutdruck habt. Das ist alles nicht so gut auf Jahre hinweg, wenn ihr denn auch noch einen Diabetes habt. Also Herz auch ab einem gewissen Alter regelmäßig kontrollieren lassen. Prinzipiell kann es in jedem Organ wegen eben dieser Verstopfung zu Problemen kommen. Ich glaube, am wahrscheinlichsten, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, sind Probleme bei den Nieren.
Ja, Niere. Was fällt mir dazu noch ein? Wieder total random Wissen, was ich hier rein... ich habe gerade die Tokyo Hotel Twins, ich verfolge ja wirklich deren Podcast, haben gerade erzählt, sie haben übrigens Doppelnieren. Also und dann wussten sie erst nicht, heißt das, sie haben quasi statt 2 Nieren 4 Nieren. Und das sind ja Zwillinge, die haben beide dieses Phänomen der Doppelniere. Und das haben sie aber neulich im Podcast erklärt, sie haben mal nachgefragt beim Arzt oder beziehungsweise recherchiert. Das sind einfach nur sehr große Nieren irgendwie, die haben. Gut, das ist mein Wissen zum Thema Niere. aber zum Thema Alter können wir noch kurz was sagen. Wir haben mit Claudia Lenden vom Krankenhaus Porz am Rhein gesprochen. Sie ist Pflegetrainerin und Diabetesberaterin. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, welche Folgeerscheinungen sie bei ihren älteren Patientinnen und Patienten in Sachen Diabetes wahrnimmt.
Also es ist ja ein bisschen unterschiedlich, weil es zwei unterschiedliche Erkrankungen sind. Ne? Wir haben bei den Patienten mit Typ-2-Diabetes eigentlich eher so die Probleme mit den großen Gefäßen, also Herzinfarkt und Schlaganfall und die Durchblutungsstörungen an den Beinen. Bei PatientInnen mit Typ-1-Diabetes sind es eher die kleinen Gefäße, die betroffen sind, also Augen und Niere. Das vermischt sich natürlich so ein bisschen, aber das Häufigste ist beim Typ 2 tatsächlich Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist auch das, was gar nicht so mit dem Diabetes in Verbindung gebracht wird. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der wegen Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt und ich erzähle dem dann was über Zucker, dann denkt der auch, die ist echt blöd. Ich bin jetzt gerade hier von der Schippe gesprungen und die erzählt mir was über Zucker, was mich überhaupt nicht interessiert. Also ganz häufig sind die Leute einfach auch irgendwann mal müde und sagen, ich würde so gerne mal irgendwie eine Woche Urlaub machen von dieser chronischen Erkrankung, die mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich habe früher im Diabetesinstitut in Düsseldorf gearbeitet. Da wurde ja noch viel stationär eingestellt. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob was besser ist, ambulant oder stationär. Aber was da war, war, dass die Leute jedes Mal daran erinnert wurden, sie müssen jetzt erst messen und spritzen, bevor sie zum Essen gehen. Die sind nachts gemessen worden und die konnten mal so ein bisschen von der Verantwortung, die sie sonst immer haben, abgeben für eine gewisse Zeit, bis sie die dann wieder übernehmen wollten. Und das finde ich eigentlich gut, weil es ist immer eine größere Leistung, mit Diabetes sein Leben zu leben, mit allen Sachen, die dazugehören, Arbeit und Freunde und Familie und so, wie wenn man eben keine chronische Erkrankung hat.
Wir kommen mal zu einem unserer Lieblingsthemen hier im Podcast, Darm und Durchfall. Tatsächlich sind Diabetiker häufiger betroffen von Darmkrebs als andere. Also auch da, ich glaube ab 40 ab 35, wenn Darmkrebserkrankungen in eurer Familie kommen, glaube ich. Ich drücke mich da auch schon seit Jahren davor. Die kommen nämlich auch in meiner Familie vor. Ich muss da eigentlich so eine Vorsorgeuntersuchung machen. Unangenehm. Sollte ich sie im nächsten Jahr vielleicht mal schaffen, werde ich euch darüber berichten. Ich habe es auf dem Zettel stehen. Aber das rückt manchmal so ein bisschen in den Hintergrund, wenn du 20.000 andere Untersuchungen machst wegen deines Diabetes, ne?
Dann drückst du dich. Du hast ja gerade dein festes Budget. Du hast eine 9 Monate Zeit. Und du hast noch nicht Haare und Make-up eingeplant.
Richtig. Also. Haare und Make-up kurz vor der Geburt. Tatsächlich sehr wichtig. Es gibt wirklich Leute, denen Minuten ist das vorher sehr wichtig, ne? Die gehen kurz vor der Geburt. Kurz vor der Geburt machen die hier wirklich nochmal rundum, damit die so sexy wie möglich im Kreißsaal sind.
Und dann kommt der Guido rein und sagt, also dieses weiße Leibchen, was die Kim anhat, ne, das tut nichts für sie. So, jetzt gehen wir nochmal einen Tacken weiter runter. Jetzt kommen wir zum Unruhen.
Geht zur Darmkrebsvorsorge, das wollte
genau.
ich sagen.
Genau, und jetzt gehen wir nochmal ein paar Zentimeter weiter runter. Wir kommen zum Unruhen. Da brauchen wir auch nicht viel sagen. Da hört ihr einfach nochmal unsere Folge Diabetes und Sex, wo wir darüber gesprochen haben, wie Diabetes tatsächlich eben auch unser Sexleben beziehungsweise unser Unruhen beeinflussen kann und was man dagegen machen kann. Wichtig ist erstmal, sich des Problems bewusst zu werden, es anzusprechen, sich Hilfe zu holen und dann sind da sehr viele Dinge auch tatsächlich nochmal umkehrbar, um es einfach mal so zu sagen. Wir gehen weiter rein in die Beine, würde ich sagen. Tatsächlich ist die Schaufensterkrankheit, die kennt ihr vielleicht. Ich habe auch Verwandte, die haben die sogenannte Schaufensterkrankheit, bedeutet, dass die, wenn man mit denen spazieren geht, alle paar Meter bleiben so stehen und machen kurz Pause und gucken sich um und zeigen einem vielleicht irgendwas. Und am Anfang ist mir das gar nicht so klar geworden. Meine Mama hat mir das irgendwann erklärt. Das ist die Schaufensterkrankheit. Das sind Leute, die einfach nach ein paar Schritten nicht mehr laufen können, weil es dann schmerzt, weil sie dann nicht weitergehen können. Und dann brauchen sie eine ganz kurze Pause. Und gerne überspielt man das dann halt, weil keiner gerne sagt, ich brauch mal Pause nach 10 Schritten und danach geht's dann aber wieder, deswegen bleibe ich stehen, sondern dann heißt es immer, guck mal, Freddy, da vorne, hast du das eigentlich schon gesehen? Das haben die hier neu gebaut. Und das ist ja spannend, ne? Und dann bleiben sie stehen. Genau, und das eben, dieses Problem mit dem Laufen, ist tatsächlich bei Diabetikerinnen und Diabetikern noch weiter verbreitet. Hat natürlich auch wieder was mit den Gefäßen zu tun und so weiter. Kann uns treffen. Und ich würde fast sagen, jetzt können wir eigentlich schon, Kimi, wollen wir jetzt auf die Füße gehen?
Genau. Und dadurch, dass die Nervenschäden, wir haben es gerade bei den Händen angesprochen, geschädigt sind, sind sie auch in den Füßen ein wenig geschädigt. Das führt dazu, dass man manchmal im Bett liegt. Ich habe es mir nur sagen lassen, weil ich es Gott sei Dank nicht habe, aber mein Vater hat das teilweise. Das kribbelt auf einmal. Und einige Leute vergleichen das so ein bisschen so wie mit Ameisen, die so über die Haut gehen. Oder halt mit diesem Gefühl, der Fuß ist eingeschlafen und wird gerade wach. Ja, dieses, was so unfassbar ist, dieses Gefühl einfach. Und das hat man, weil halt die Nerven so geschädigt sind. Und wenn der Körper zur Ruhe kommt und man eigentlich einschlafen will, merkt man auf einmal, das stimmt was nicht. So. Genau, und es kann halt auch sein, dass man auch heiß und kalt nicht mehr so richtig unterscheiden kann an den Füßen. Hat man auf einfach, ich weiß, wir saßen vor ein paar Wochen, da war wirklich warm, da waren so 25, 27 Grad und mein Vater sagte, siehste, jetzt muss ich mir mal eben Socken holen. Und alle saßen halt um 18 Uhr da im ganz kurzen Klamotten und mein Vater hat sich wirklich Wollsocken geholt, weil seine Füße kalt waren.
So, und ihr habt wahrscheinlich auch schon mal von dem diabetischen Fußsyndrom gehört. Das bedeutet, der Punkt, wo man dann auf eine Amputation von Zehen oder Fuß tatsächlich zulaufen kann. Da ist aber total wichtig, bevor man sich direkt kirre macht. Das habe ich jetzt auf mehreren Blogs gelesen. Es ist wichtig, sich immer eine zweite Meinung einzuholen. Das heißt, wenn ihr beim Arzt seid und das heißt, okay, es ist soweit, der Zeh muss ab, dann habt ihr ein Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung. Dieses Recht haben wir seit 2 Jahren ungefähr, dass man eine ärztliche Zweitmeinung einfordern kann. Es ist nämlich super oft so, dass amputiert wird, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre. Darauf macht jetzt auch gerade aktuell die Kampagne Amputation, nein, danke, aufmerksam. Und das ist nicht irgendeine Kampagne von Menschen, die einfach nur Angst haben und sagen, ich will nicht, deswegen Amputation, nein, danke, sondern das ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und die sagen, 80% der Amputationen in Deutschland bei Menschen mit Diabetes wären eigentlich vermeidbar. Also mehr Infos, falls euch dieses Thema oder jemand, der euch nahesteht, betreffen sollte, findet ihr auf amputation-nein-danke.de.
Und ich glaube, bei den Füßen müssen wir natürlich nicht nur die Nerven ansprechen, sondern wir müssen auch die Wunden ansprechen.
Ah ja, die Wunden.
Stimmt. Irgendwann im Laufe des Alters wird vielleicht mal der Schuh an der einen oder anderen Stelle drücken. Und weil Füße sich ja auch im Laufe des Alters verändern. Und dann merkt man tatsächlich als Diabetiker manchmal nicht so, wenn man sich eine Blase gelaufen hat. Oder so einen kleinen, so am Strand so in eine Muschel getreten ist oder so. Da solltet ihr auf jeden Fall immer schön drauf achten, denn Wundheilung kann ein wenig das Problem sein und dann schließen sich die Wunden nicht mehr richtig. Und das ist an den Füßen sehr, sehr unangenehm, weil ihr wollt ja auch noch weiter laufen mit euren Füßen.
Wir haben auch noch mal mit Dr. Christian Krüger aus Köln in Sachen Diabetes-Spätfolgen gesprochen.
Das, was wir hier vor allem häufig sehen bei den langjährigen, also bei den älteren Patienten, das sind die Probleme an den Füßen. Das fängt mit dem Kribbeln an, das fängt mit Durchblutungsstörungen an, kalte Füße, überwärmte Füße, Schwielen, Blasen, die gelaufen werden oder Verletzungen, die gar nicht wahrgenommen werden aufgrund von Nervenschäden. Das aber wirklich in der Mehrzahl der Fälle bei alten Patienten, die schon lange Jahre Diabetes haben und da auch dann oft schlechte Werte hatten.
So, das heißt, auch hier wieder die Erkenntnis, wir müssen uns kümmern um uns, um unsere Vorsorge. Und dann kommen wir da schon gut durch, Leute. Wir werden hier sitzen mit Mitte 70, Kimi und ich, werden immer noch diesen Podcast machen und werden sagen, und Kimi, warst du bei der Vorsorge? Und sie wird sagen, ja, es war alles in Ordnung, Freddy. 10 Punkte hat der Arzt gesagt und sagte, die Vorsorge, die tut was für dich.
Genau, und habt keine Panik, wenn ihr mal einen Vorsorgetermin einfach verpeilt oder der mal schlecht ausfällt, ey, wir sind alle nicht perfekt, ja. Unser Diabetes ist halt manchmal nur ein Discounter-Täschchen und nicht MS. Also macht euch nicht bekloppt, wenn es mal nicht so läuft. Es läuft bei allen nicht mal. Nicht immer. Super.
Nicht immer.
Wir sind das lebendige Beispiel.
Ja, in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr auch nach der Podcast-Staffel Pause so wieder hier am Start seid. Wenn ihr uns in der Zwischenzeit, wir haben es jetzt 78 Mal gesagt, ich sag's trotzdem nochmal, eure Themenwünsche und eure Fragen schickt, immer gerne, nehmen wir alles mit in die Vorbereitung für die nächste Staffel. Vielen, vielen lieben Dank fürs am Start sein und ganz lieb gemeinte 10 Punkte für alle Menschen, die mit Diabetes ihren Alltag handeln.
Tschüss, bis bald.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.